Kennt ihr diesen Satz? Das war einfach himmlisch. Die Maske abnehmen zu können, frei atmen zu können und irgendwann auch wieder ohne Maske singen zu können, das hat ein bisschen was von himmlisch. Aber mit diesem Satz geht es so uns ja, das war einfach himmlisch, dann war das vielleicht ein tolles Essen, ein mehrgängiges, was weiß ich, wie viel Sterne-Menü, das einfach wunderbar geschmeckt hat, das uns richtig gut getan hat. Das ist himmlisch. Es könnte auch Musik gewesen sein. So wie in diesem Lied vielleicht eben. Du bist der Einzige, der mich wirklich zum Singen bringt. Musik, die unsere Seele berührt, die uns tief bewegt. Oder es könnte auch einfach nur himmlische Ruhe sein. Etwas, nach dem vor allem Eltern von kleinen Kindern sich sehnen. Himmlische Ruhe, die wir in dieser hektischen, schnellen, lauten Zeit genießen. Was fällt dir zuerst bei dem Begriff himmlisch ein? Vielleicht dein Partner und deine Partnerin? Dein Lieblingssessel zu Hause? Die liebevollen Beziehungen innerhalb unserer Gemeinde? Himmlisch. Vielleicht war dieser Sprung jetzt ein bisschen hart für euch. Die liebevollen Beziehungen in unserer Gemeinde, aber wir müssen auch an ihnen arbeiten. Schließlich erleben wir ja auch als Petrusgemeinde ganz irdische Konflikte. Wir streiten uns, wir haben unterschiedliche Meinungen und dennoch sind wir eine Gemeinde des Himmels. Am letzten Wochenende wir sind heilig, wir sind miteinander verbunden und heute geht es um den Begriff himmlisch. Wir sind himmlisch. Was bedeutet das? Als wir Jesus kennengelernt haben, ist etwas vollkommen Umwälzendes passiert. Es ist so schwer in Worte zu fassen, dass auch die Autoren der Bibel sich immer wieder schwer tun, die passenden Worte dafür zu finden. Wie beschreibt man mit menschlichen Worten etwas Göttliches? Wie beschreibt man mit irdischen Worten etwas Himmlisches? Das ist nicht einfach. Petrus beschreibt das in seinem ersten Brief so. 1. Petrus 2, Abvers 9. Ihr jedoch, und damit spricht er die Gemeinde an, die zu Jesus gehören. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Zuerst geht es um unsere Identität. Wer sind wir für Gott? Und Petrus sagt, wir sind das von Gott erwählte Volk, erstens. Zweitens, wir sind eine königliche Priesterschaft. Drittens, wir sind eine heilige Nation. Viertens, wir sind ein Volk, das Gott allein gehört. Und es gibt ein Vorher und ein Nachher. Früher nicht Gottes Volk, aber jetzt sind wir Gottes Volk. Früher kein Wissen über die Barmherzigkeit Gottes, aber jetzt haben wir sie erfahren, selbst erlebt. Und es ist unser Auftrag als Christen, als Nachfolger Jesu, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Die Taten dessen, der uns aus der Finsternis rausgeholt hat und in sein Licht hineingebracht hat. Das sind Worte, die man ganz schwer einordnen kann. Worte, die so stark sind. Nation, Volk, heilig. Wie füllen wir all das? Und dann setzt Petrus in den nächsten beiden Versen noch einen drauf, bevor wir Antworten auf all das gefunden haben, setzt er noch einen drauf. Vers 11 und 12. Liebe Freunde, sagt er, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Das waren vier Verse, an denen wir unser ganzes Leben lang arbeiten können. Geht nach Hause und tut es. Ich rede noch ein bisschen weiter. Ich fange dann nochmal an mit: Wir sind nur Gäste und Fremdlinge auf dieser Welt. Eigentlich gehören wir ja hier gar nicht her. An die Älteren von euch, vielleicht kennt ihr noch die Musikgruppe Police, den Sänger damals, der sich dann selbstständig gemacht hat, Solokarriere, Sting, und dieses Lied I'm an Alien in New York. Ich bin ein fremdes Wesen in New York. Da erzählt Sting, wie er sich als Englishman in New York fühlt und verhält. Er sagt dann sowas wie, you drink coffee, I drink tea, my dear. Ganz klar, das tut der Engländer. Der Engländer trinkt Tee. Aber er fühlt sich fremd. Er fühlt sich wie ein Alien in New York. Er spricht die gleiche Sprache, Englisch, aber er ist ein Fremder. Er gehört da eigentlich nicht hin, beschreibt er in diesem ganzen Lied. Die sind anders als das, was mir wichtig ist. Die leben anders, die sprechen über andere Dinge. Ich bin ein Englishman, ein Alien in New York. Und Paulus, beziehungsweise Petrus, sagt hier, wir sollten uns als Christen in dieser Welt genau so fühlen. Als Gäste und Fremdlinge, als Aliens. Das ist zuallererst unsere Identität. Wir haben als Christen keine irdische Identität, wir haben eine himmlische Identität. Meine Identität ist, ich bin ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater im Himmel. Wenn ich falsche Dinge denke oder sage oder tue und damit sündige, was ab und zu vorkommt, wenn ich mich mit Menschen treffe, die Jesus nicht kennen, was ab und zu vorkommt, sogar wenn ich mir nicht immer und nicht ständig bewusst bin, dass ich ein Kind des Vaters im Himmel bin, was ab und zu vorkommt, ich bin es trotzdem. Ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. Wenn dein Kind dumme Sachen macht, wenn dein Kind dir nicht gehorcht, wenn dein Kind dir wegläuft, wenn dein Kind schlechte Noten schreibt, wenn dein Kind immer wieder hinfällt und nie laufen lernt, erst mit 2,5 oder 3, es ist dennoch dein Kind. Das Verhalten des Kindes ändert nichts an seiner Identität. Wie ich mich als Kind Gottes verhalte, ändert nichts an meiner Identität. Vielleicht bin ich ein Kind, das weggelaufen ist. Vielleicht bin ich ein Kind, das hingefallen ist. Vielleicht bin ich ein Kind, das getröstet werden muss. Aber ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Und von da aus kommt alles andere. Paulus schreibt dann im Brief an die Epheser in Kapitel 2: Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Fremde auf dieser Erde, aber Bürger des Himmels. Im Himmel sind wir nicht fremd. Da gehören wir hin. Das ist unser Zuhause. Da ist unser Volk. Da ist unsere Familie. Dazu gehören wir. Ist euch eigentlich beim Bibellesen schon mal aufgefallen, dass Paulus bei seinen ganzen Briefen immer in der Mehrzahl spricht? Wenn er die Gemeinden anspricht, die diese Briefe dann in ihren Gottesdiensten vorlesen, er sagt immer ihr. Er sagt niemals du bist, er sagt immer ihr seid. Gott und seinem Wort und Paulus und Petrus ist es wichtig, immer wieder zu betonen, wir sind nicht alleine unterwegs. Du bist nicht alleine unterwegs. Nicht du bist der einzige Gast und Fremdling hier auf der Erde, wir sind es. Nicht du bist der Einzige, der zu Gottes Volk gehört, wir gehören zu Gottes Volk. Dieses Wir, dieses Gemeinsame, dieses Einander, die ganze Bibel atmet das. Vom Volk Israel angefangen bis zum Volk Gottes im Neuen Testament. Es geht um das Wir. Wir gehören zu Gott. Wir sind sein Volk. Und Bürger haben Bürgerrechte, sagt Paulus. Wir sind nicht länger Fremde ohne Bürgerrechte. Johannes hat mal formuliert, was es bedeutet, ein himmlischer Bürger zu sein, Bürgerrechte zu haben, als er vom Kommen Jesu auf diese Erde sprach. Er sagt ganz am Anfang seines Evangeliums, er, Jesus, kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist das Bürgerrecht, das wir haben, Gottes Kinder zu werden. Und das gibt uns Jesus. Das gibt uns Jesus, wenn wir ihn aufnehmen und an seinen Namen glauben. Das sagt die Bibel. Wir haben das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wir haben das Recht, Vater, Papa sagen zu dürfen, zu diesem großen, herrlichen, heiligen, ewigen Gott, der eigentlich so weit weg ist, aber der sagt, ich bin dein Vater, ich möchte dein Vater sein. Sei du mein Kind, komm mir ganz nah. Abba, lieber Vater, sagte Jesus. Und so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. So stellt Jesus uns Gott, seinen Vater, vor. Dieses Recht hat uns Jesus gegeben. Er hat es uns erkauft durch sein Kommen in diese Welt, durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung. Wer an ihn glaubt, darf das wissen, ich bin Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Das ist unsere Identität, himmlisch. Der zweite Punkt, wir haben eine himmlische Kultur. Was bedeutet das? Unsere Identität prägt uns. Sie definiert, wer wir sind und auch wie wir miteinander und mit anderen umgehen, wie wir unser Leben leben, welche Werte wir haben. Als Bürger des Himmels gelten die himmlischen Regeln für uns. Wir repräsentieren das Reich Gottes. So wie Botschafter des himmlischen Reiches das himmlische Reich vertreten, repräsentieren, so soll man an uns erkennen, dass wir zu diesem Reich gehören, dass wir Botschafter Gottes sind. Und man soll an uns sehen, welche Werte das Reich Gottes hat. Petrus sprach davon, dass wir als Gäste und Fremdlinge in dieser Welt leben und deshalb den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachgeben sollten. Dieses Ich, mir, meiner, mir in unserer Gesellschaft. Das soll uns nicht mehr bestimmen, das soll uns nicht dominieren, das soll nicht unsere Maxime sein. Es geht um die Werte, die Kultur des Reiches Gottes, die unser Leben bestimmen soll. Und Jesus selbst beschreibt diesen Lebensstil, diese Kultur des Reiches Gottes in der Bergpredigt. Da wahrscheinlich am allerstärksten. Wenn er sagt in Matthäus 6, ab Vers 31, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, denen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Nicht wir müssen uns täglich Sorgen sammeln, ängstlich darauf bedacht sein, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern unser Vater im Himmel weiß um all das, was wir brauchen. Und er will uns versorgen, so wie ein guter Vater seine Kinder versorgt. So sagt Gott, werde ich euch versorgen. Und wenn wir das wirklich leben würden, wenn wir das im Vertrauen auf Gott mehr und mehr leben, dann werden wir in eine ganz große Freiheit hineinkommen. Die Kultur des Reiches Gottes macht mich frei von mir selbst, von dieser Frage, was dient mir, was macht mich glücklich, was soll ich anziehen, was soll ich essen, wo soll ich wohnen, welches Auto soll ich fahren. Die Kultur des Reiches Gottes sagt, verlass dich auf Gott, er weiß, was du brauchst. Und wenn das deine erste Priorität ist, die Dinge und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dann wird er dich mit allem anderen versorgen, mit allem, was du brauchst. Probier es aus. Die Bibel sagt immer mal wieder, probier es aus. In Maleachi 3, Vers 10, als es da um den Zehnten geht, da steht, und prüft mich, spricht Gott. Wenn ihr den Zehnten gebt, dass ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels auftun werde und euch überschütten werde mit Gutem. Prüft mich, stellt mich auf die Probe, probiert es aus, riskiert es. Durch meine Ewigkeitsperspektive darf ich alles das genießen, was mein Vater im Himmel mir schenkt. Es ist kein verkrampftes, kein angestrengtes, sich selbst erarbeiten müssen. Es ist ein sich beschenken lassen. Entspannt und fröhlich im Vertrauen auf diesen guten Gott. Das ist die Kultur des Reiches Gottes, die wir leben dürfen. Ein Beispiel. Für mich persönlich bedeutet das sehr konkret, dass ich inzwischen eine große Freiheit gewonnen habe, tatsächlich im Umgang mit Geld. Bei mir gab es auch ein Früher. Es gab ein Früher, wo ich ängstlich und geizig alles für mich gespart und zusammengehalten habe. Da, wo meine Geschwister sich ein Mickey-Maus-Heft gekauft haben oder am Kiosk irgendwelche Süßigkeiten, da hat der Uwe alles auf sein Sparbuch getan und hat sich gefreut, wenn die Zahlen immer größer wurden. Ich sehe es noch vor mir, ein graues Sparbuch. Das war mein Ziel, Geld zusammenkriegen. Möglichst viel, möglichst schnell. Und ich habe in dieser Zeit, da war ich Teenie und älterer Teenie, es tatsächlich geschafft, von meinem besten Freund, Geld dafür zu verlangen, dass ich ihm meine Platten auf eine Kassette überspiele. Es hat mir jedes Mal 2 deutsche Mark gebracht. So lange ist das her, ja, aber ich weiß das noch. Ich habe gesagt, wieso schenken? Ich kann doch nicht einfach was weggeben, was etwas wert ist. Ich will was dafür haben. Ich will was haben. Ich denke an mich. Das ist wirklich lange her, aber früher war mir Geld wichtiger als Beziehungen. Der beste Freund damals war Tom Schmidtke. Könnt ihn fragen, vielleicht weiß er es noch. Und es hat mich geprägt und es hat mich eingeengt. Es hat mein Leben enger gemacht. Und es war keine Freude in diesem Bereich meines Lebens, sondern Angst, zu kurz zu kommen, was zu verpassen. Und das hat Gott in mir vollkommen verändert. Es gab ein Vorher und es gibt ein Nachher. Nachdem ich erlebt habe, wie liebevoll Gott ist, wie freigebig Gott ist, wie gerne Gott schenkt, habe ich das eingeübt, selber so zu werden, dem näher zu kommen. Ich bin noch weit entfernt, aber ich bin sehr, sehr dankbar über eine große Freiheit, die Gott mir geschenkt hat. Ich darf teilen. Ich kann weggeben, wenn jemand Mangel hat, macht mir das nichts aus, ihm etwas zu geben. Das ist ein Geschenk. Ich mache das gerne. Ich gebe gerne meinen Zehnten. Und ich höre nicht auf, wenn der Zehnte weg ist. Wenn Gott mir etwas aufs Herz legt, dann gebe ich gerne. Gott hat mich da wirklich befreit. Ich merke, dass sich das bei mir in diesem Bereich wirklich verändert hat, zu einer Freude und zu einer Freiheit. Und ich bin Gott dankbar. Und ich bin ihm dankbar, dass sein Wort auch stimmt, dass ich tatsächlich erleben kann, dass er sein Wort hält. Er hat mich bis heute versorgt mit allem, was ich brauche. Er hat mich bis heute beschenkt mit vielen, vielen Dingen, mit mehr, als ich brauche. Und ich bin ihm dankbar für seine Versorgung und für seine Treue. An anderen Stellen muss Gott noch weiter an mir arbeiten. Es gelingt mir noch nicht so gut, die andere Wange hinzuhalten, wenn man mich schlägt. Es fällt mir immer noch schwer, meine Feinde zu lieben oder die extra Meile mitzugehen, wenn ich schon müde bin, der andere noch weiter will. Aber ich erlebe, dass mein Vater im Himmel meine Sicht auf die Dinge verändert und dass er mir mehr und mehr eine Ewigkeitsperspektive schenkt, die mich befreit von all dem, ich muss. Diese Ewigkeitsperspektive, dieses Wissen, ich gehöre zu Gott und ich werde einmal bei ihm sein in der Ewigkeit, so ein anderer Begriff, den ich gar nicht füllen kann, der macht mich frei für mein Leben hier. Jüngerschaft ist der Prozess, die Kultur des Himmels zu erlernen. Jüngerschaft ist der Prozess, die Kultur des Himmels zu erlernen. Dritter Punkt, wir haben einen himmlischen Auftrag. Ich erinnere euch nochmal an den Vers aus dem 1. Petrusbrief, mit dem wir heute eingestiegen sind. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Er hat uns nicht nur eine neue Identität geschenkt, als Kinder Gottes. Er hat uns nicht nur berufen, in der Kultur des Reiches Gottes, in seinem Reich, zu leben, als Gäste und Fremdlinge hier auf der Erde. Er hat uns auch den himmlischen Auftrag gegeben, von ihm zu reden, von seinen Taten zu reden. Dieser Gott ist ein Gott, der seine Liebe bewiesen hat, gezeigt hat, wieder und wieder. Und am größten damals, als Jesus Mensch wurde. Als Gott selber auf diese Welt kommt, als Fremdling, als Gast, als Baby. Und als er stirbt für uns am Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen, um die Verbindung mit Gott wiederherzustellen, um zu sagen, begegne deinem Vater im Himmel. Ich habe den Weg frei gemacht. Deine Schuld trennt dich nicht mehr von Gott. Die Versöhnung ist möglich. Gott streckt dir die Hand aus, schlag ein. Das sind die Taten Gottes, die wir verkünden sollen. Und die Taten Gottes in unserem Leben sollen wir verkünden. Wenn ich jetzt erzählt habe von meinem Vorher und Nachher, was Geld betrifft, dann ist das ein Handeln Gottes an mir. Das ist nichts, was ich gemacht habe. Ich weiß das sehr genau. Ich erinnere mich noch sehr genau an früher. Ich weiß, dass Gott mich verändert hat. Und ich danke ihm dafür, weil es mir gut tut und mich freier macht. Und das ist ein Handeln Gottes in meinem Leben. Aber diese größte Nachricht ist Jesus. Jesus, diesen Namen sollen alle hören. Diesen Jesus sollen alle kennenlernen und ihm begegnen. Dem auferstandenen Sohn Gottes, dem auferstandenen Herrscher und König. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium, dass alle Menschen hören sollen. So sehr liebt dich Gott, dass er das für dich getan hat. Wir haben Erbarmen und Rettung erlebt, sagt Petrus. Und unser Auftrag ist es, andere Menschen genau dazu einzuladen, zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott, lass dich retten, komm zu Jesus. Und dass wir diesen Auftrag haben, das darf man erkennen. Ja, das muss man nicht erraten bei uns. Das soll man erkennen an unserem Handeln und an unserem Reden. Das soll man erkennen an unserem Denken und wie unser Denken unser Handeln beeinflusst. Das darf man erkennen an unserem himmlischen Akzent, wenn wir reden. Andere Länder, andere Sitten, sagt man. Ja, die Sitten des Himmels sind andere als die Sitten der Erde. Eigentlich sollten uns die Leute ständig fragen, du bist nicht von hier, oder? Weil sie merken, dass in uns etwas anders ist. Dass jemand uns erfreut, uns begleitet, uns ermutigt. Und wir sollten dann sagen, nein, wir sind nicht von hier. Wir sind nur vorübergehend hier. Stippvisite sozusagen. 70, 80, 90 Jahre. Vielleicht. Vielleicht auch nicht mal so lange. Nein, ich bin nicht von hier. Und ich bleibe hier auch nicht. Ich gehe zu meinem Vater in den Himmel. Wenn ich sterbe, wechsle ich nur die Location. Ich gehe zu Jesus. Philipper 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Jesus wird mal wiederkommen. Dieser Jesus wird mal für alle sichtbar sein und jeder wird dann entdecken, ob er zu Jesus gehört oder nicht zu Jesus gehört. Und es geht um Rettung oder verloren sein. Da ist die Bibel sehr deutlich. Es geht nicht um erste Klasse Himmel oder zweite Klasse Himmel. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um gerettet werden oder verloren gehen. Das steht in meiner Bibel. Das ist eine ernste Sache, aber weil es so eine ernste Sache ist, ist es auch so eine freudige Sache. Es ist gute Nachricht, Evangelium, ja? Wir haben Rettung. Die himmlische Perspektive ist mein letzter Punkt. Wahrscheinlich habt ihr es auch auf die andere, eine oder andere Art und Weise mitbekommen in den letzten Wochen. Ein junger Mann ist gestorben. Nicht 70, nicht 80, nicht 90, 23. Philipp Mickenbecker, gestorben an Lymphdrüsenkrebs. Ein Krebs, den er jahrelang hatte. Ein Krebs, der zweimal fast besiegt war und beim dritten Mal zu seinem Tod geführt hat. Philipp Mickenbecker hatte mit seinem Zwillingsbruder zusammen einen YouTube-Kanal. Ein YouTube-Kanal, in dem die beiden, Johannes und Philipp, ihre verrückten Ideen präsentiert haben. Das, was sie gemacht haben, wenn sie rausgingen, das war so ihre Maxime. Leute, ihr müsst raus. Ihr müsst einander begegnen. Lasst uns Dinge zusammen erleben. Und dann haben die Dinge erlebt. Sie haben dreistöckige Baumhäuser gebaut. Sie haben Badewannen zum Fliegen gebracht. Sie haben riesige Wasserrutschen gebaut. Sie haben alles Mögliche gemacht, miteinander, mit ihren Freunden zusammen, haben das dokumentiert und auf diesen Kanal gestellt. Und viele, viele, viele haben sich das angeguckt. Sie hatten mehr als 1 Million Follower auf diesem Kanal. Sie nannten sich die Real Life Guys, weil sie sagten, draußen ist es Real Life. Da geht's wirklich ab. Ja? Bleib nicht zu Hause sitzen mit deinem Handy oder deinem Fernseher. Geh raus, erlebe die anderen im echten Leben, im Real Life. Die Freude am Leben platzte bei ihnen nur so aus allen Knopflöchern. Du hast sie kaum mal ernst erlebt. Da war immer ein Lächeln oder mehr. Ja? Man konnte auch manchmal die Zähne bis ganz hinten sehen. Die haben sich so am Leben gefreut. Und dieser Philipp hat sich auch in seiner Krankheit so am Leben gefreut, dass die Medien auf ihn aufmerksam wurden und ihn eingeladen haben. Ich habe ihn im letzten halben Jahr in vielen Talkshows gesehen. Ich habe ihn bei Stern TV gesehen und war beeindruckt von diesem jungen Mann, der weiß, er wird sterben. Die Prognose war, dass er letztes Jahr im August, glaube ich, schon sterben sollte. Aber er ist nicht gestorben, sondern er hat noch weitergelebt und er war dankbar für sein Leben und voller Freude für sein Leben und hat von Jesus geredet. Von dem, der ihm echtes Leben gibt, von dem, der ihm eine Ewigkeitsperspektive gibt, einen Blick in den Himmel. Und davon hat er voller Freude erzählt. Und das war attraktiv. Viele Leute haben sich ermutigen lassen von ihm. Was ihn in seinem schweren Schicksal trug, das war seine Hoffnung auf die Ewigkeit und sein Vertrauen darauf, dass sein Vater im Himmel sein Wort halten wird. Und er wusste, und dieser Vers war ihm auch wichtig, 1. Korinther 2, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Seine Beerdigung war eine Feier seines Lebens und der Hoffnung. Eine Hoffnungsveranstaltung, wie ich sie noch nie gesehen habe. Wenn ihr nächste Woche mal 2 Stunden Zeit habt, die gesamte Beerdigung ist auf YouTube. Und sie ist so beeindruckend und so voller Freude und so voller Hoffnung, inklusive Hoffnungsluftballons, die in den Himmel steigen auf einer Beerdigung. Es sind 2 sehr bewegende Stunden. Und 2 Freunde von ihm haben dort auf der Beerdigung auch ein Lied gesungen, das sie für ihn geschrieben haben. Die O'Bros, wahrscheinlich eher bekannt bei den jüngeren Leuten. Und dieses Lied, was sie für ihn geschrieben haben, einige Tage vor seinem Tod, das wollen wir uns jetzt anhören und anschauen. Das Lied heißt natürlich, wie sollte es anders sein, Real Life.
Vor einem Jahr habe ich mit Philipp, wir waren nachts unterwegs und haben gebetet und habe ich ihn am Ende gefragt, wenn er sterben sollte, ob wir einen Song über ihn schreiben können. Und er hat sofort gesagt, auf jeden Fall. Und jetzt letzte Woche, 2 Tage bevor er gestorben war, waren mein Bruder Maxi und ich im Studio und plötzlich hatten wir das Gefühl, wir müssen jetzt diesen Song schreiben. Und dann haben wir den geschrieben und ich war auf dem Weg zum Philipp und dann kam der Anruf, dass er im Krankenhaus ist und ich konnte ihm noch an seinem Bett den Song zeigen.
Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr allein. Mehr allein. Ich halt mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühl ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer und meine Zukunft ist sicher bei dir.
Mich hat es echt bewegt, total bewegt. Ich habe zu Hause gesessen mit Tränen in den Augen und ich würde das so gerne genauso für mich erleben und für dich erleben, was die gesungen haben. Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer und meine Zukunft ist sicher bei dir. Egal, was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich habe keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst und egal, was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit. Egal, was auf uns zukommt, du bist, was bleibt. Du bist real life. Und wenn ich dann meine Kräfte verliere, war nichts umsonst, bin zu Hause bei dir, endlich bei dir. Es gibt nichts Besseres, als das glauben zu können, das glauben zu dürfen. Jesus ist real life. Jesus ist echtes Leben, nur er. Er ist der Einzige, bei dem wir echtes Leben finden. Als sein Freund Lazarus gestorben war, redete Jesus mit Maria, der Schwester von Lazarus. Und in Johannes 11 steht, was er sagt. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wer das glaubt, der kann leben, wie Philipp Mickenbecker. Und wer das glaubt, der kann auch sterben, wie Philipp Mickenbecker. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod und es ist weise, das in den Blick zu nehmen, in dieser Ewigkeitsperspektive zu leben. Aber es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Das leben wir jetzt, das leben wir hier, das leben wir als Kinder Gottes in der Kultur des Reiches Gottes mit einem Auftrag, mit einem himmlischen Auftrag und der Perspektive in die Ewigkeit, im Vertrauen auf Gott, zu dem wir als Bürger des Himmels jetzt schon gehören. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du schon Christ bist und Jesus gehörst und Bürger des Himmels bist, dann ist diese Frage, glaubst du das, eine Frage an dich, wie lebst du das? Woran kann man das erkennen? Woran kann man deinen himmlischen Akzent hören? Wie sieht man, dass du Bürger des Himmels bist? Glaubst du das? Lebst du das? Wenn du das noch nicht glaubst, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dann ist diese Frage Jesu für dich die Einladung zum Glauben. Die Einladung zum Vertrauen auf den, der seine Liebe bewiesen hat zu dir. Und der den Tod besiegt hat. Und er sagt, hab keine Angst. Und ich möchte, ob du schon Bürger des Himmels bist oder noch nicht, dich einladen, einen Schritt nach vorne zu gehen auf Jesus. Und wenn er dich fragt, glaubst du das? Dass du mit Ja antwortest. Und einschlägst in die Hand, die er ausgestreckt hat. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt einfach eine Minute miteinander ruhig sind und jeder sich diese Frage stellt vor Gott. Glaubst du das? Und dann werden wir gemeinsam Gott anbeten, den Einzigen. Amen.